Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Auch die da draußen. Wir haben gerade diesen Vers gehört aus dem Josua-Buch. Sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Eine gute Zusage, die brauchen wir immer wieder. In Zeiten, wo es angefochten ist, Krisenzeiten. Wir leben in einer Zeit, wo die erste Corona-Welle um war und die zweite sich anbahnt. In Europa, in unseren Nachbarländern ist eine Menge los. Wir dachten, es wird lockerer mit der ganzen Sache. Ich weiß nicht genau, wo die Reise hingeht. It's Corona time. So ist das. So lässt sich, glaube ich, diese Zeit umschreiben und wir merken, dass wir doch alle immer wieder, wir dachten, es wird jetzt einfacher, aber das wird uns, ich hatte kürzlich gelesen, es scheint ein Marathon zu werden. Ein Corona-Marathon. Wir erleben eine Zeitenwende. Wenn wir Sätze sagen, das war noch vor Corona, da war das noch so, da konnten wir noch dies und das tun. Eine Zeitenwende hat stattgefunden. Diese Zeiten machen deutlich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Was in uns steckt. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Es gibt viele, die sich von neuen Lebensbedingungen, Einschränkungen, negativen Nachrichten mehr und mehr beeinflussen und prägen lassen. Das bestimmt ihre Laune, ihre Emotionen, ihre Stimmung, ihre Lebensgrundhaltung. Und die sind nicht gerade gut. Vielleicht sagst du in Bezug auf dich, Treffer. Es gibt erstaunlicherweise aber auch Menschen, die sind genau andersrum unterwegs. Nicht die ernüchternden und herausfordernden Lebensumstände bestimmen sie, sondern sie prägen ihr Lebensumfeld. Sie prägen die Umstände mit ihrer Freude, ihrer Begeisterungsfähigkeit und mit einer positiven Grundstimmung und Laune. Wie ist das bei dir? Lässt du dich eher negativ prägen? Oder bist du ein Influencer? Bist du ein Influencer, der etwas positiv beeinflusst? Mit positiver, kraftvoller und hoffnungsvoller Lebensenergie, die du verströmst und mit der du dein Umfeld beeinflusst und prägst. Wir haben in Amelit einen Briefträger. Der hat von mir den Titel bekommen, bester Briefträger der Welt. Wenn ich ihn treffe, dann strahlt er mich an. Begrüßt mich, wir kommen kurz ins Gespräch. Er wünscht mir einen schönen Tag. Wenn man ihn trifft, der verbreitet eine positive Atmosphäre. Ihr kennt solche Situationen bestimmt auch. Supermarkt, Schlange an der Kasse, jemand findet sein Geld nicht, die Karte passt nicht, Stress. Die Kassiererin ist entweder genervt, sie macht ihren Job oder sie macht das Einkaufen zu einem Erlebnis, an das man sich noch gerne erinnert. Man könnte sagen, okay, es gibt Menschen, die sind einfach so drauf. Bunte Paradiesvögel, die Farbe ins Leben bringen, das nachzumachen ist künstlich und anstrengend zugleich. Doch es ist beeindruckend, wie sich eine ganze Atmosphäre verändern kann, wenn ein Mensch einen Unterschied macht. Wenn er sein Umfeld positiv beeinflusst und prägt. Nun, it's Corona time. Und solche Zeiten machen offenbar, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Und was wir diesen Zeiten entgegensetzen. Für die meisten von uns ist es nicht nur eine Zeitenwende, sondern auch eine persönliche Wendezeit. Viele Menschen erleben sich auch als Verlierer. Nur wenige fühlen sich als Gewinner dieser Krise. Also wenn ich in manche christliche Werke hineingucke, Bibelschulen, die so vom Gästebetrieb leben, Kurzarbeit, Stillstand, was wird aus uns? Wie machen wir das? Kann man dem was Positives abgewinnen? Das ist eine Macht, der wir nicht gewachsen sind, und weiterhin prasseln täglich negative Meldungen auf uns ein. Vielleicht sind wir auch entmutigt mit dieser Perspektive. Wir suchen nach Besänftigung und kleinen Wohltaten für unsere Seele, damit man das alles irgendwie verkraften kann. Aber ist das unsere Antwort auf diese Zeit? Haben wir wirklich nur noch Corona-Time? Oder ist es nicht viel mehr Gottes Zeit? Oder wo ist er? Hat er sich verkrochen? Ist es ihm egal, wenn Gemeinde so halb leer ist? Wenn wir uns nicht mehr treffen können? Wenn man hier nicht mehr singen kann? Hat Gott sich zurückgezogen aus dieser Welt? Schiebt er ein Debris? Wir müssen seine Wirklichkeit hinter der sichtbaren Wirklichkeit im Blick behalten. Paulus sagt uns, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Meine lieben Brüder und Schwestern, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Jesus hat nicht nur den Sieg am Kreuz errungen. Nein, Gott gibt uns seinen Sieg. Dieser Sieg am Kreuz und in der Auferstehung über den Tod ist ein Sieg für uns. Daran müssen wir uns erinnern in dieser Zeitenwende. Auf diesem Hintergrund ermutigt uns Paulus, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Werdet nicht mutlos, nicht hoffnungslos, nicht deprimiert. Lasst euch nicht durch euer Umfeld und eure Lebensbedingungen niederdrücken, sondern prägt euer Umfeld mit der Kraft Gottes. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Nichts ist vergeblich, was du für ihn tust. Nichts. Mit aller Kraft kann ja nur bedeuten, in der Kraft Gottes. In der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht aus mir selber heraus. Sonst wird das ja schnell anstrengend. Aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft des Holy Spirit, das ist eine Kraft, die uns inspiriert. Wo du auf Jesus vertraust, da lebt sein Geist in dir. Und der in dir wohnt, ist stärker als der in der Welt ist. In uns ist eine überfließende, eine göttliche Kraft, die wirksam werden will. In unserer Schwachheit will sie zur Vollendung kommen. Ich möchte uns eine Geschichte erzählen, die wir alle kennen aus Kindertagen, die Geschichte von David und Goliath. David, ursprünglich ein junger Hirte, der dann zum König in Israel wurde. Er wurde berühmt durch den Kampf gegen Goliath. Goliath war ein Kämpfer der Philister. Und die Volksstämme, die haben damals Krieg geführt, und damit es nicht so viel Verluste gibt, hat man mal so Stellvertreterkriege geführt. Wir einen und einer von euch. Und die Philister waren diesmal, die hatten einen Riesen. Also ich bin ja knapp 2 Meter, aber der war an die 3 Meter. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben bei uns den Christian, da fühle ich mich manchmal klein, wenn ich neben dem stehe. Der ist 2 Meter noch was. Elisa fragte mich gestern, wie ist das eigentlich, wenn man, ich komme am Schrank immer oben hin, wie ist das, wie fühlst du dich eigentlich, fühlst du dich groß oder, ist mir jetzt gar nicht so bewusst, sie ist etwas kleiner. Goliath war auf jeden Fall ein Riese. Und es war so, da wagte niemand gegen diesen Riesen zu kämpfen. Dieser Gigant, der dann täglich vor die Armee sich hingestellt hat, und dann spottete er und verhöhnte das Volk Israel. Na, ihr kleinen Krieger, wo seid ihr denn? Was ist los? Ist da keiner von euch, der das mit mir aufnehmen will? Stellt euch mal vor, was da für eine Stimmung war. Das jeden Tag. Die wussten genau, den bezwingen wir nicht. Den bezwingt keiner von uns. Und eines Tages kommt dieser kleine Hirtenjunge David vorbei, um seinen Brüdern Käse und Brot vom Vater zu bringen, die da in der Armee gedient haben. Und er stößt auf eine Atmosphäre der Niedergeschlagenheit und der Depression. Und der Mutlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit und der Furcht. Das war zum Spüren. Aber er lässt sich von dieser Atmosphäre nicht prägen. Er verwandelt diese Atmosphäre durch das, was in ihm lebt und was ihn prägt. Lesen wir mal, was er zu Goliath sagt. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Das ist mehr als Selbstvertrauen. Sonst wäre das ja irgendwie Größenwahn. Das ist mehr als Selbstvertrauen, was David hier mitbringt. Das ist auch etwas anderes, was unser Briefträger in sich hat. Das ist göttliche Inspiration. Aus ihm fließt etwas heraus, was in ihm von Gott her gelebt hat. Woher hat David diese Zuversicht, diese Kraft und diesen Mut? Wieso prägt ihn nicht die Atmosphäre der Niedergeschlagenheit, der Entmutigung und der Angst? Ich denke, wir haben ja in der Gemeinde im Moment auch eine Situation, ist ja eigentlich zum Einpacken. Und mancher denkt, nee, wo soll das hin? Hat das noch Zukunft? Wir haben Zukunft. Wir haben Zukunft, Leute. Und Gott hat etwas vor mit dieser Gemeinde. Da bin ich ganz sicher. Und die Krisen sind Chancen. Und das ist wichtig, dass wir hier nicht der Hoffnungslosigkeit und der Resignation Raum geben, sondern dass wir uns neu besinnen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Warum treffen wir uns hier eigentlich? Woraus bezieht David seine Kraft? Wenn ich David mir anschaue, und das kann man ganz gut, wenn man die Psalmen liest. Und ein ganz bekannter Psalm ist der Psalm 23. Kennen viele von uns auswendig. David vertraute Gott täglich. Als Hirte hatte er es mit Schafen und mit Bären und Löwen zu tun, um seine Schafe gegen die zu verteidigen. Wenn Gott ihn gegen Löwen und Bären schützt, dann wird er ihm auch Sieg geben. Er hat eine Erfahrung, dass Gott ihm hilft. Und wir haben auch Erfahrungen in unserem Leben, wo Gott uns durchgetragen hat. Und David ging mit Gott ins Gebet. Er lebte im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich. Er führt mich. Er erquickt mich. Er leitet mich. Selbst im Todestal, im Tal der Todesschatten, da ist Gott da. Selbst in Corona-Time, selbst wenn die Gemeinde im Stresstest liegt, Gott ist da. Nichts kann uns von seiner Gegenwart trennen. Er betet Gott an, täglich, mit seiner Harfe. Er war ein Alltagsanbeter, nicht nur ein Sonntagsanbeter. Verstehen wir? Die Gegenwart Gottes in Davids Leben war der entscheidende Unterschied. Gottes Gegenwart ändert alles. Mit seinem Gott kann David dieser negativen und lebenraubenden Atmosphäre etwas Entscheidendes entgegensetzen. Mich bewegt dieser kühne Glaube dieses jungen Kerls und was er bei den Kriegern in Israel ausgelöst hat, nachdem Goliath besiegt wurde. Wir lesen das im Kapitel 1. Samuel 17, Vers 52. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach. Die vorher ganz depressiv, wochenlang depressiv da ängstlich zusammengekauert waren. Und auf einmal jagen sie den Philister nach. David hat die Atmosphäre durch die Kraft Gottes vollkommen gewandelt. Die Mutlosen und Niedergeschlagenen machen sich neu auf, bekommen neuen Mut, neue Hoffnung. Sie erheben ein Kriegsgeschrei und jagen ihren Feinden nach. Was für ein Sieg! Weil einer den Unterschied macht. Einer. Und jeder von uns kann den Unterschied machen. In und durch Jesus. Dieser allmächtige Gott will dich anrühren. Dich durch Jesus berühren und will dich neu erwecken. Er will in dir wohnen, in dir ein neues Lied anstimmen. Da, wo du vielleicht gar nicht mehr singen willst oder wo du das alte Lied jammerst, da will er uns ein neues Lied in unseren Mund geben. Und dann kannst du neu jagen, das Land einnehmen, was er dir geben will. Das betrifft uns im neuen Land. Da gilt es ja auch, neues Land einzunehmen. Neues Lebensland einzunehmen. Dann denkt man, oh, wie schaffe ich das? Sich dem cleanen Leben zu stellen, das neu erleben. In der Kraft Gottes wird es uns gelingen. Der allmächtige Gott will uns anrühren. Jetzt ist keine Zeit für Rückzugsgefechte. Es ist keine Zeit für Niedergeschlagenheit oder Mutlosigkeit, auch in unserer Gemeindesituation nicht. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das immer wieder auch von der Seite Gottes her wahrnehmen. Sonst wenden wir uns resigniert ab und bestärken uns vielleicht noch gegenseitig darin. Oh, das ist schwierig, schwierig, ganz schwierig. Wie soll das werden? Menschlich ganz schwierig. Aber vieles ist schwierig. Sonst bräuchten wir keinen Gott. David kam an den Rand eines Schlachtfelds und wusste anfangs nicht, dass dieses Schlachtfeld sein Kampffeld werden würde, dass Gott ihn dort hineinstellt. Aber weil er in dieser lebendigen Beziehung zu seinem Gott stand, war er sensibel genug, diesen Ruf zu spüren. Sei nicht überrascht, wenn du plötzlich am Rand eines Kampffeldes stehst und mittendrin bist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir haben gerade die Wohnung bei meinem Vater aufgelöst und meine Eltern hatten so ein kleines Brettchen mit einem Holzspruch eingebrannt, in alter deutscher Schrift: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich wollte es mitbringen heute Morgen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist nicht ein Kampf, wo ich die anderen fertig mache, sondern wo es darum geht, dass mir diese Haltung nicht verloren geht, dass ich das nicht aus dem Blick verliere. Das ist der Kampf des Glaubens. Wo ist in diesen Tagen dein Spielfeld? Sitzt du gelangweilt da? Bist der große Gesellschaftskritiker auf der Tribüne, der alles besser weiß und alles schon kann? Oder sitzt du entmutigt auf der Auswechselbank, bist erschrocken über die Kraft des Gegners, denkst, oh, zum Glück muss ich gerade nicht spielen? Bist du im Feld, auf dem Platz, oder suchst du Unterhaltung, Ablenkung, Zerstreuung und Bequemlichkeit? Wir kennen in der Bibel auch einen anderen David. Wenn wir vorwärts spulen, als er König war, dann treffen wir auf einen David, der seinen Platz als König eingenommen hat, aber seine Berufung vergessen hat. Wir lesen das im zweiten Buch Samuel, Kapitel 11. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. David selbst aber blieb in Jerusalem. David war nicht dort, wo er einen Unterschied gemacht hat, wo sein Volk ihn gebraucht hätte, wo man ihn vermutet hätte. Er war nicht am Ort der Entscheidung. Er blieb zu Hause, ging abends bei angenehmer Temperatur auf sein Dach. Das sei ihm ja grundsätzlich gegönnt, Entspannung. Aber nicht zu einer Zeit, wo sein Volk und seine Soldaten ihn so dringend gebraucht hätten. Kriegszeiten sind Zeitenwenden. Und so war er an einem Ort, wo man den Kämpfer David eigentlich nicht vermutet hätte. Und dort sah er etwas, was er nicht vermutet hätte: eine Frau beim Baden. Und so wurde der Ort der Entspannung und der Ablenkung und Zerstreuung für ihn zu einem Ort der Verführung. Mit tragischen Folgen. Er begeht Ehebruch, Menschen müssen sterben. Und der Grund war, dass er aufgehört hatte, mit Gott zu gehen, seine Gemeinschaft zu suchen, seinen Platz einzunehmen. Mich schockiert dieser Kontrast und er ist mir und uns auch eine Ermahnung. Da ist einerseits der junge David, ein mutiger und kühner Hirte, der von Gott tief erfüllt in den Kampf zieht, sich nicht von der destruktiven, entmutigenden Atmosphäre runterziehen lässt, mit Angst erfüllen lässt, sondern einen Unterschied macht. Und dieser Unterschied wird für viele zum Aufbruch. Und dann haben wir den älteren David, den Etablierten, der lau, bequem und selbstzufrieden geworden ist, den es nicht mehr dorthin zieht, wo er gebraucht wird, wo sein Platz ist, da wo seine Berufung ist, sondern der zu Hause abhängt, sich von der intimen Atmosphäre einer badenden Frau gefangen nehmen lässt. Meine Frage an uns, an mich, an dich lautet: Wo befindest du dich aktuell in dieser Zeitenwende wieder? Macht dich diese Zeit geistlich lebendig? Bist du eine Person, die von Gott erfüllt und begeistert ist, die getrieben von seinem Geist in den Kampf gegen die Goliaths, gegen die Riesen dieser Zeit geht und einen Unterschied machen will? Bist du eine Person, die um ihre Berufung weiß und sich von Jesus gebrauchen lassen will? Bist du eine Person des Aufbruchs? Hast du einen kühnen Glauben in dieser Zeitenwende? Oder bewirkt diese Zeitenwende bei dir eher eine Wendezeit zur Trägheit, zur Resignation, zur Ablenkung, zur Bequemlichkeit, zur Selbstzufriedenheit? Ich mag das bei mir selber. Man kann sich auch daran gewöhnen, Sonntagsgottesdienst, chillt man mal ein bisschen, ist auch nicht schlecht. Hat ja auch was, versteht ihr? Ist auch nichts dagegen. Aber man kann diese Dinge, diese geistlichen Disziplinen, die einem helfen, die kann man ganz schnell verlieren. Und dann geht mit dieser Zeit oft dann Entmutigung, Angst und Unruhe einher. Wer kann dich in diesen Tagen leichter erreichen, ansprechen oder ergreifen? Gott oder der Komfort oder die Resignation? Wovon bist du mehr erfüllt? Von kühnem Glauben? Von Passion? Von Leidenschaft? Oder von Unruhe oder Ängstlichkeit? Lebst du deine Berufung? Oder suchst du dir die Überlebensnischen und baust deine Komfortzone aus? Einfach ein paar Fragen heute Morgen. David hat beide Seiten in sich erlebt. Der kannte beides. So wie wir auch beide Seiten in uns haben. Ich kenne das von mir. Ich glaube, jeder kennt das von sich. David war erschrocken, als ihm der Prophet Nathan begegnet. Hat ihm die Augen geöffnet. David war erschrocken darüber, dass er die Intimität und die Gemeinschaft mit Gott mehr und mehr verloren hat. Und dies trieb ihn ins Gebet und zur Umkehr, zurück zu dem, wo er einmal war. In der Gemeinschaft mit Gott, zurück in seine Berufung. Und dann spricht er ein Gebet. Psalm 51. Ich zitiere zwei Sätze aus diesem Gebet und möchte uns einladen, dass wir das auch für uns persönlich zu einem Gebet machen. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Gib mir wieder Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. David weiß, dass er eine Erneuerung und eine Wiederherstellung und eine Stärkung von Gott her braucht. Und Gottes Geist macht den Unterschied. Aber Gott braucht auch etwas. Deine und meine Bereitschaft zur Erneuerung und zur Wiederherstellung. Gott braucht unsere Hingabe. Bist du bereit? Ist es dein Gebet? Amen. Vielleicht haben wir einen Moment der Stille, wo wir dieses Gebet auch nochmal für uns nachsprechen. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Erneuere in mir einen festen Geist. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Herr, das ist unser Gebet, dass du uns wieder neu belebst, dass die Hoffnung, dass du die Hoffnung bist, an die wir glauben, nicht nur theoretisch, sondern dass das in unserem Alltag immer wieder Früchte trägt und dass jeder von uns an seinem Platz den Unterschied machen kann. Danke, dass jeder von uns eine Berufung hat, dass es nicht darauf ankommt, ein geistliches Amt zu bekleiden, sondern dass wir in unserem Umfeld als deine Kinder leben dürfen, dass wir dort einen Platz auszufüllen haben, in unseren Familien, in den Gemeinschaften, in denen wir leben, in der Arbeit, wo wir sind, in den Vereinen, wo wir mitmachen, in unserer Gemeinde, Danke, dass wir Hoffnungsträger sein dürfen. Amen.